Die Kunst Raphaels. Raphael von Urbino, geboren am 26. März, Karfreitag, 1483 zu Urbino, gestorben am 6. April, Karfreitag, 1520 zu Rom. So überschreibt der berühmte Malerbiograf der Renaissance, Giorgio Vasari, in seinem Leben der Maler die Lebensbeschreibung Raphael Santis und er legt sichtlich Wert darauf, dass dieser wie eine Erscheinung aus einer Überwelt wirkende Künstlergenius, der nur ganze 37 Jahre auf dieser Erde lebte, geheimnisvollerweise an einem Karfreitag sein Erdendasein begann und an einem Karfreitag wieder von der Erde genommen wurde. Für jene Zeit, in der die fortgeschrittensten Geister die Mysterien der Astrologie zu ergründen suchten, konnte dieses seltsame Zusammentreffen beider Tage kein Zufall sein, zumal für ihre Anschauung alles, was am Karfreitag geschah, von seiner geglaubten tiefen mystischen Bedeutung im Hinblick auf das Geschick dieses unseres Planeten erfüllt sein musste. Die bezaubernde Wirkung der Erscheinung Raphael Santis aus Urbino auf seine Zeitgenossen spiegelt sich in den Worten Vasaris, wenn er schreibt: Gewiss kann man sagen, wen so reiche Gaben schmücken, der sei nicht nur schlechthin ein Mensch, sondern, wenn der Ausdruck erlaubt ist, ein sterblicher Gott zu nennen. Niemals ging er zu Hofe, dem Hofe der Päpste, ohne dass er vom Ausgehen aus seiner Wohnung an ein Gefolge von 50 Malern gehabt hätte, alles gute und tüchtige Maler, die ihm das Ehrengeleite gaben. Er lebte überhaupt nicht als Maler, sondern als Fürst. Und Vasari wird nicht müde, die hinreißende Liebenswürdigkeit, wie den Adel dieser Seele zu betonen, die es jedem unmöglich machten, in Raphaels Gegenwart auch nur ein ungeziemendes Wort zu gebrauchen. Aber dieser bewunderungswürdige Mensch, dieser unvergleichliche Künstler, war zugleich ein geborener Organisator, der es vorzüglich verstand, alle die reichen Kräfte seiner Zeit dem Werke dienstbar zu machen, das er der Welt hinterlassen sollte. Die prachtliebenden Päpste Julius II. Und Leo X. schaffen, in Bewunderung gebannt, die nötigen Mittel und Gelegenheiten zur Betätigung seiner großen Kunst. Seine zahlreichen Schüler beugen sich willig seiner Leitung, um den weit über die Kräfte eines einzelnen umfangreichen Plänen ihres jungen Meisters sichtbare Gestaltung zu verleihen. Und bis nach Griechenland schickt er seine Zeichner aus, die ihm das Studienmaterial, dessen er bedarf, zu verschaffen haben. Unablässig ist er bemüht zu lernen und das Gelernte in seiner Weise zu verwerten. Jede Quelle der Anregung muss sich ihm erschließen. Man kannte zu jener Zeit in der Kunst noch nicht das ängstliche Bestreben unserer Tage, das jeden Künstler dazu zwingt, von allen, die vor ihm schufen und neben ihm wirken, möglichst weit abzurücken, damit man nur ja seiner Originalität gewahr werde. Man wollte nicht, gleich den heutigen, das Einmaleins der Kunst stets wieder von Neuem erfinden. Bewusst des eigenen Wertes stand man fest auf den Schultern seiner Vorgänger, und es wurde einem Künstler zum höchsten Ruhme angerechnet, wenn er das Beste seiner Zeitgenossen in sein Werk zu übernehmen verstand. Man kann nicht sagen, dass diese Art Gemeinsamkeit in der Kunst ihr zum Schaden gereicht hätte. Auch das Genie Raphaels war nicht vom Himmel gefallen, und sein Biograf zählt mit Stolz die Namen aller derer auf, von denen er zu lernen, denen er nachzueifern suchte, um sie schließlich alle durch seine eigene Anmut und Vollkommenheit zu übertreffen. Nur so aber konnte auch jene abgeklärte Harmonie erstehen, die aus den Werken dieses Künstlers strahlt, die sein eigenes Jahrhundert überstrahlte und die den Werken seines Geistes jene göttergleiche Heiterkeit verleiht für alle Zeiten. Jene Heiterkeit, die ein kleines und allzu erdgebundenes Geschlecht als Leere und Mangel an seelischer Tiefe auszulegen suchte. Doch darf man nicht etwa glauben, der Künstler, der in einer solchen Welt der idealen Schönheit geistig heimisch war, sei erdenfern, der Welt, die ihn umgab, entrückt gewesen. Er stand mit beiden Füßen fest auf dieser Erde Boden. Seine eigenen Briefe beweisen aufs Deutlichste, wie sehr er darin seinem an gewaltiger Kraft überlegenen Zeitgenossen Michelagnolo Buonarroti nur allzu ähnlich auch den Wert des Geldes zu schätzen wusste und wie wichtig ihm seine glänzende Stellung, seine äußeren Ehren waren. Allerdings strömten ihm Gold und Ehrungen in so reichlicher Fülle zu, dass es ein Wunder gewesen wäre, hätte der Sohn eines armen kleinen Malers aus der Provinz diese Anerkennung seiner Begabung nicht mit hohem, wertbewusstem Stolz empfunden. Wenn man nun heute der Kunst Raphaels gerechten Sinnes gegenübertreten will, nicht viele wollen es, dann ist zuerst die üble Wirkung jener grauenhaften Popularisierung zu überwinden, die sein Werk im letzten Jahrhundert erfahren musste. Vom Bierglasdeckel, der die Madonna della Sedia profanierte, bis hinauf zu so manchem raffaelesken Kirchenbild der alten Düsseldorfer Schule, war alles dazu angetan, das Werk eines Unvergleichlichen zu schänden und das Auge für die wahre Schönheit seiner originalen Bilder stumpf und unempfänglich werden zu lassen. Es ging ihm hier mit seinen Madonnen, wie es manchem der romanischen Komponisten mit Opernmelodien ergeht. Man kann sie in jenen Ländern nicht mehr unbefangen hören, weil sie in jeder Gasse eine andere Drehorgel in stets wieder neuer Verzerrung dem Fremdling in die Ohren kreischt. Für viele der heutigen Menschen hat auch der Zeitgeschmack ein reines und hingegebenes Genießen raffaelischer Werke fast unmöglich gemacht. Rembrandt sagt ihnen mehr, weil sie selbst dem Leben nicht als souveräne Beherrscher, sondern als ringende Beherrschte gegenüberstehen und darum die aller Wege mit dem Leben ringende Kunst Rembrandts tiefer begreifen. Es wird einer kommenden Zeit vorbehalten bleiben, jene überweltliche Region wieder geistig zu erobern, aus der das Genie Raphaels seine unsterblichen Intuitionen empfing, jene göttliche Klarheit wieder empfinden und lieben zu lernen, in der seine Gestalten ein Dasein über aller Erdenschwere führen, jene formgewordene Mathematik der Seele zu erfassen, die in den Kompositionen dieses übermenschlich klaren Geistes dem zu ihrer Ergründung Befähigten ihre tiefsten Geheimnisse enthüllt. Er strebte wie die Antike absoluter Vollkommenheit zu. Er gab die abgerundete Geschlossenheit seiner innerlich geschauten Welt. Der Mensch der heutigen Zeit aber hasst beinahe das Vollkommene, weil es ihm unwahr erscheint gegenüber der eigenen, bruchstückhaft empfundenen Natur. Die Menschen der Renaissance waren gewiss von Natur aus nicht anders als wir, aber sie strebten über diese ihre Naturgegebenheit hinaus empor zu einer nur geahnten Höhe menschlicher Größe und Kraft. Sie wollten mehr sein, als sie von Natur aus waren, und so erschufen sie sich selbst, wie wir sie staunend und bewundernd in der Kunst ihrer Zeit gewahren. Was die Natur ihm mitgegeben hatte, war dem Menschen jener Zeit nur rohes Material, aus dem er selbst sich erst zum Kunstwerk zu gestalten suchte. Wir aber sind genügsamer und auch bequemer geworden. Wir sind schon froh, wenn wir uns recht natürlich geben können, und alle Form ist uns stets mehr und mehr entschwunden. Jedoch die unterdrückte Fähigkeit zu formen, was der Form bedarf, lässt sich nicht dauernd binden. So mag es leicht möglich sein, dass unsere späten Enkel eine neue Renaissance erleben, wie jene zu der Zeit der großen Päpste, und dass dann die Vollkommenheit, nach der das Leben damals strebte, mit neuer Kraft zum Lebensideal erhoben wird. Dann wird aber gerade die Kunst Raphaels den späteren Geschlechtern wie ein hoher Meilenstein erscheinen, der, wie die Kunst der Antike, den Weg in die Unendlichkeit bezeichnet, aber nicht den Weg ins Chaos, ins Grenzenlose, den heute noch die meisten gehen. Kunst ist Manifestation einer Weltanschauung. Wir Heutigen aber leiden alle mehr oder weniger an einer Weltbilderklärung, die das Grenzenlose als Axiom aufstellte und es mit dem Unendlichen verwechselte. Wir müssen erkennen lernen, dass das Weltbild der Renaissance, aus dem Raphael seinen Formenkanon schuf, einem Wellenberge der Entwicklung menschlichen Denkens sein Dasein dankte, während wir von der überragenden Gestalt Goethes in ihrer erhabensten Selbstdarstellung abgesehen, die letzten Jahrhunderte hindurch in einem Wellental verharrten, so sehr wir auch auf unseren Fortschritt pochten. Doch endlich werden auch wir wieder auf eine Wellenhöhe gelangen, denn alle geistige Entwicklung geht in stets belebten Krümmungen voran und nicht in jener schnurgeraden Linie, die sich die Apostel des ewigen Fortschritts irrtümlich erträumten. Wer Raphaels Kunst als Ausdruck einer wahreren Erkenntnis, als es die unserer Zeit ist, betrachten mag, wer erkennt, dass sie der wirklichen geistigen Weltstruktur entspricht, und wer dann von diesem Ewigkeitsstandpunkt aus ein Originalwerk wie etwa die von den Kunstsnobs so verächtlich gering geschätzte Sixtinische Madonna auf sich wirken lässt, der wird vielleicht mit einiger Ergriffenheit in sich erfahren, dass diese Größe der in Anmut und Geschlossenheit sich selbst begrenzenden Kraft einer Kunst Urewiges enthält, das Leben bleiben wird, wenn längst Titanenkraft, wie wir sie heute so bedenklich höher schätzen, aufgelöst in Götterdämmerung und Chaosnacht versunken ist. Ihm wird vielleicht ein leises Ahnen eine Zeit verkünden, die nicht Madonnen malen wird und dennoch wieder auf den Bahnen dieses abgeklärten, harmonieerfüllten Überweltbereiches zu wandeln weiß, weil sie die Welt als homogenes Ganzes fasst, wie sie in anderer Form das frühere Geschlecht erfasste, dessen schönste Blüte Raphael von Urbino war.